Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Folge 4. Spaß an der Ambivalenz zwischen Lebensfreude und stringentem Denken. Heute mit Ilan Siebert, Co-Founder von Demokratie Innovation e.V. und Es geht los, einer Initiative, die die Methode geloster Bürgerräte in unserer Gesellschaft noch stärker verankern möchte. Wir sprechen über Hip-Hop als gedankliches Sprungbrett in den Machtdiskurs, über das Spannungsfeld von Aufrichtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und wir fragen uns, woran wir von außen erkennen, wer ein Demokrat ist. Es wird spannend, nachdenklich, kontrovers. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Digital Unplugged Podcast Staffel 2. Mit Marc Dechmann, Roberto Isperna und Tina Gardo. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die gesamten letzten 6 Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
Herzlich willkommen zur 4. Folge von Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Mein Name ist Tina Gardo. Ich freue mich, dass ich zusammen mit meinem Kollegen Roberto Isperna heute Ilan Siebert zu Gast habe.
Ja, guten Tag.
Genau, Ilan. Hi. Tina, direkt die Frage mal an dich. Wieso Ilan?
Ilan kenne ich noch gar nicht so lange. Ilan, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so. Ich weiß, dass ich sofort, als ich Ilan getroffen habe, begeistert war von der Leidenschaft, die Ilan mitbringt. Für die Sache, der brennt. Der brennt mit Leib und Seele und mit Haut und Haar und mit jeder Pore. Er bezeichnet sich selbst, das sehe ich immer wieder, als leidenschaftlicher Denker und Macher. Und genauso nehme ich ihn tatsächlich wahr. Was ich aber auch an ihm schätze, ist, dass er immer offen bleibt für neue Gedanken und Ideen. Also er hat nicht eine Idee und brennt dafür und dann Augen zu und durch, sondern da sind ganz viele Antennen, mit denen er alles um sich herum wahrnimmt und immer wieder anpasst und dadurch sehr klug, finde ich, immer wieder den nächsten Schritt geht. Aber die Leidenschaft ist ungebrochen dabei. Das finde ich sehr beeindruckend und ich glaube, dass er viel in unserem Gespräch oder sehr Spannendes für uns auch beitragen kann oder wir viel jetzt von ihm lernen und mitnehmen. Wofür er vor allem so brennt, das möchte ich jetzt auch nicht ungesagt lassen, ist, dass er die gelosten Bürgerräte auf Bundesebene verankern will. Dafür hat er einen Verein gegründet, Demokratie, Innovation und Es geht los. Das Los großgeschrieben, weil es eben um geloste Bürgerräte geht. Und das ist ja ein Thema, was immer mehr, finde ich, auch so im öffentlichen Interesse, im öffentlichen Diskurs wahrgenommen wird. Und eine Idee, die ich auch sehr klug und gut und richtig und gerade sehr dringend finde. Mal gucken, wie viel von dieser Idee heute in unserem Gespräch Platz finden wird.
Ja, ich bin gespannt, genau. Ilan, direkt an dich auch dann die Frage, wenn du an deine Kindheit denkst, welcher prägende Moment ploppt da direkt auf?
Ja, erstmal herzlichen Dank für diese sehr freundliche Vorstellung. Ich hoffe, dem gerecht zu werden. Es ist weniger ein Moment als ein Gedanke, und zwar, dass ich schon in der Grundschule nicht verstanden habe, was wir da eigentlich machen zusammen. Also so eine Frage von, wer erzählt hier wem eigentlich was und mit welcher Legitimation und mit welchem Ergebnis?
Also du hast Legitimation auch schon gedacht als Begriff, ja?
Na, das Wording war wahrscheinlich ein Ticken anders. Das Gefühl war aber oft eins, dass eher an der Ohnmacht als an dem Gestalten lag. Und das habe ich dann mitgenommen über die Jahre und immer wieder aus anderen Perspektiven erlebt, aber auch mit anderen Perspektiven bearbeitet. Und ich glaube, da bin ich heute noch dran.
Und das ja, macht bei mir natürlich direkt so ein Bild auf, ne, dass Ilan da, weiß ich nicht, mit 6 oder 7 Jahren irgendwie in der zweiten Reihe irgendwie sitzt und ja, total nachdenklich reinblickt und einfach Dinge verstehen will. Und ja, würdest du sagen, warst du damit allein auf weiter Flur bei dir in der Klasse oder in deinem Freundeskreis? Warst du ein bisschen so der Outsider damit?
Was die Wahrnehmung angeht, weiß ich das gar nicht, was den Umgang damit geht und das. In den linken Kreisen sagt man heutzutage outcallen, also das sichtbar machen und das benennen von Missständen, auch wenn ich das immer nicht auf die klügste Art und Weise gemacht habe, war ich da zumindest einer der Präsenteren.
Okay, ich finde, wir können das mal so stehen lassen. Das ist, da sind jetzt ganz viele Bilder, die so aufgehen und die uns vielleicht begleiten werden. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück, Ilan. Ich würde gerne nochmal eine andere Frage stellen, nämlich hast du eine Kunstform, also Musik, Malerei, Film, Theater, Tanz, in der du dich zu Hause fühlst oder die für dich besonders wichtig ist?
Ja, definitiv Musik. Also, weil Musik auf der einen Seite oft auch ein Mittel von sozialen Bewegungen ist. Zum einen, also zu Schulzeiten habe ich mich sehr viel mit Hip-Hop beschäftigt. Zum einen, was die Musik selber angeht, was das Hören angeht, aber zum anderen, welche soziale Schlagkraft da eigentlich hintersteht und was die Beweggründe waren, warum es Hip-Hop gab, wie es Hip-Hop gibt und wie er sich entwickelt hat. Zum anderen, weil das Gefühlswelten öffnet und ein Verständnis zwischen Menschen schafft, die nicht wirklich Widerspruch hervorruft, sondern erstmal nur Wahrnehmung. Damit kann man sich wohlfühlen und es gibt Musik, mit der fühlt man sich unwohl, aber es überkommt erstmal dieses Problem von Sprache.
Kann ich mich sehr mit verbinden, wie du Musik beschreibst. Und du hast gesagt, die führt für dich hin zu sozialen Bewegungen oder ist wie so ein Gradmesser oder so eine Antenne, die ausschlägt. Ne? Wenn du jetzt mal das soziale Umfeld um dich herum, also unser gemeinsames soziales Umfeld, unsere Gesellschaft anschaust, welche Musik kommt dir da in den Sinn? Ist das auch noch Hip-Hop? Ist das was anderes?
Jetzt heute quasi.
Heute,
Naja, Hip-Hop, also viel Hip-Hop ist ja sehr Mainstream geworden und weiß nicht, ob das noch das aussagt, was für mich ist. Was ich sehr spannend finde, ist so diese Contemporary Jazz-Szene, die witzigerweise besonders in England gerade sehr groß ist, die jetzt weniger mit einer sozialen Bewegung zu tun hat, aber das Maß an Frickeligkeit mit Klangsphären aufmachen, das in der Szene gerade relativ groß ist, mit einer Mischung aus klassischen Instrumenten, aber auch digitalen, ist eins, das ich schon sehr, sehr beschreibend finde für die Zeit, weil das so Zwiespälte aufmacht und auch bewusst in Spannung geht. Also das ist ein Musikstil, den ich zumindest zurzeit sehr schätze, auch wenn er jetzt nicht die Popularität erfährt, die ich für angemessen hielte. Aber zum Glück ist Musik Geschmackssache.
Und was mich da direkt bei mir direkt anbeißt, Ilan, wenn du jetzt auf das vergangene Wochenende mal schaust, ja, was natürlich total aufploppt, sei es jetzt mit gestern, Stichwort Leipzig, Großdemos, sei es natürlich auch mit den USA. Welche Musikrichtung oder vielleicht auch welches konkrete Musikstück würdest du sagen, passt eigentlich gerade zu deinem Gefühl, was du gerade von der Welt wahrnimmst?
So der Soundtrack, meinst du, Roberto?
Ja, genau. Ist das Killing in the Name? Nee, oder?
Nein, natürlich nicht. Also was ich höre tatsächlich, ist zurzeit Grand Brothers. Ein Duo, das mit einem Klavier und elektronischen Zügen vor allen Dingen arbeitet. Aber nicht, weil die Musik selber beschreibend ist für das, was gerade passiert, sondern weil das eigentlich eher einen Kokon gibt, in dem ich mich dann einigermaßen wohlfühle und in meinem Pfad bleiben kann, um mich nicht von dem ganzen Lärm, der parallel passiert, ablenken zu lassen. Und mit Lärm meine ich jetzt gar nicht nur Trump, sondern ich meine auch die ganzen Menschen, die jetzt sich so freuen, dass das Biden geworden ist. Und da einfach was zu haben, was einem so eine Welle gibt, so eine Ruhe, einen Raum, die einen weiterträgt, um das zu machen, wovon man tatsächlich überzeugt ist, dass das nicht nur gesellschaftlichen Impact, sondern, oder andersrum, dass es sich nicht nur für einen selbst richtig anfühlt, sondern dass es tatsächlich auch Gesellschaft bewegt. Also diese Effekthascherei, die wir oft haben in unserer Mediengesellschaft und auch in unserer Wirtschaftswelt, das ist ja ein tolles Event, das interessiert mich nicht so sehr. Slavoj Žižek, ein osteuropäischer Philosoph, sagt immer die Frage, was ihn bei Revolution interessiert, ist: What does change for the average person the day after? Und das ist für mich auch die relevante Frage.
Da sind wir ganz wunderbar eigentlich schon in unserem ersten etwas vertiefenden Kapitel gelandet, nämlich, dass wir schauen wollen, was dich trägt. Du hast gerade gesprochen von deinem Kokon, der dich in deinem Pfad orientiert, der dir so eine Welle gibt. Und ich habe dich eben beschrieben als jemand, der sich nicht versteckt und nicht irgendwie mit Ellbogen rechts und links sein Ding durchdrückt. Aber du brauchst diese konzentrierte Vision, um nach vorne zu gehen, um dein Ding zu machen, von dem du glaubst, was wirklich wichtig ist und relevant ist. Was ist das? Wie würdest du das beschreiben?
Zum einen ist es etwas, was ich beschreiben würde als die Idee von Gleichheit aller Menschen, die natürlich nie erfüllt werden wird auf der anderen Seite, aber zumindest ein Bewusstsein, ein Reflektieren auf die Frage, welche Privilegien habe ich eigentlich, welches Geschenk habe ich, dass ich in einem demokratischen Land geboren worden bin, in einer Mittelschichtsfamilie, welchen Freiheitsgrad ich habe, mit der vielleicht sogar sehr konservativen Idee, welche Verantwortung mir das aufbürdet. Also eben ein Verständnis von, dass ich diese Freiheit habe, die ich habe, ist nicht selbstverständlich. Dass ich so gut regiert werde, wie ich regiert werde, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Gedanke, der für mich total relevant ist. Also einen funktionierenden Staat und eine funktionierende Demokratie nicht als gegeben zu sehen. Und das mündet dann ein bisschen in die Frage, die mich auch in meinem Selbstständigkeitskontext begleitet, wer trifft eigentlich mit wem welche Entscheidung? Und wie werden diese Entscheidungen getroffen?
Womit wir wieder im Grundschulklassenraum wären.
Ja, auch dort.
Ich möchte mal eine Frage raushauen, mal gucken, ob die gut ist. Ilan, geht es dir darum, dass anders bestimmt wird oder dass du mitbestimmen kannst?
Das ist, also weder anders ist ein Wert an sich, noch dass ich mitbestimmen kann, ist ein Wert an sich. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich schwierig, dass alle überall mitreden wollen, sondern was es, glaube ich, braucht, sind Prozesse, denen wir vertrauen, auch wenn man nicht dabei ist. Ich glaube, eher im Gegenteil wird der Schuh raus.
Und die gibt es gerade nicht?
Naja, was heißt, die gibt es gerade nicht? Zum einen erstmal, ich glaube, wir müssen dringend an unserer Demokratie arbeiten und an der Form, wie wir Wirtschaft machen und wie wir als Menschen zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, wir haben eine wahnsinnig luxuriöse Ausgangsposition. Also wir haben diese Freiheit, dieses Gespräch zu führen. Wir können anders denken, wir können anders machen, wir können Vereine gründen, wir können auf die Straße gehen. Also natürlich gibt es sie. Und wahrscheinlich war es nie besser als heute. Und gleichzeitig sehen wir, dass in jeder westlichen Demokratie das System gerade massiv bröckelt, das Vertrauen in Gewählte massiv bröckelt. Und ich möchte nicht aus so einer deutschen Nazi-Vergangenheit-Rolle immer argumentieren müssen. Nur was man schon sieht, ist, dass Demokratien nicht untergehen, weil sie zu viele Feinde hatten oder untergegangen sind, sondern weil es zu wenig Leute gab, die sie aktiv verteidigt haben. Und diesen Zustand würde ich tatsächlich immer noch so als geltend sehen. Und die Frage, die ich in anderen Vorträgen gerne stelle zum Anfang, ist, woran kann ich eigentlich von außen erkennen, dass du Demokrat bist?
Ja, dann zwei weitere Fragen. Woran kann man das zum Beispiel erkennen? Und die andere Frage, bevor ich sie vergesse, auch einmal rausgehauen, wie könnte denn eine aktive Verteidigung von Demokratie aussehen für uns jetzt hier?
Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, bevor ich die beiden Fragen angehe. Das Erste, was wir für diese Fragen ja eigentlich mal ein bisschen beleuchten müssen, ist die Frage, was meinen wir, wenn wir Demokratie sagen? Also ist das Wählen, Gehen und Steuern zahlen? Das reicht nicht. Das kann ich in faschistischen Ländern und Diktaturen auch. Überhaupt kein Problem. Also Weißrussland etc. Da muss man nicht weit, oder illiberale Demokratien, wie Orban das so schön sagt in Ungarn. Also das kann nicht die bestimmte Determinante sein. Das heißt, es braucht irgendwie mehr. Wir brauchen irgendwie gesellschaftliche Orte, an denen wir zusammenkommen, die jetzt nicht zwangsläufig im Privaten sind. Also Politik ist in meinem Empfinden das, wo wir eine große Wirksamkeit haben. Oft höre ich so Antworten wie, ja, ich will, dass andere Meinungen zugelassen werden und ich diskutiere Tagespolitik mit Freunden. Das ist aber lediglich privates Vergnügen, wenn es denn immerhin das wäre oft. Und es ist aber kein politisches Handeln, weil politisches Handeln muss ich irgendwie in Parlamenten wiederfinden, ob es durch Diskussionen ist oder durch Gesetzgebung ist, aber es muss öffentliche Meinung verändern, es muss Wahlausgänge verändern, es muss andere Formen von Demokratie ändern. Sonst ist es gesellschaftliches Handeln, was einen Frame geben kann, damit der Rest passiert, würde ich jetzt aber nicht als wirklich politisches Handeln a priori quasi akzeptieren. Und daraus lässt sich dann relativ leicht ableiten, was man konkret machen kann, um als Demokrat aktiv zu sein, und zwar genau diese Plätze, diese Orte schaffen und diese, sei es Parteien gründen, sei es sich um Demokratieinnovation kümmern, sei es um einzelne Themen voranzubringen und dafür Mehrheiten oder zumindest Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft. Das wäre konkret politisches Handeln.
Noch eine Frage, woran erkenne ich oder woran erkennst du von außen, dass jemand Demokrat ist?
Naja, wenn er oder sie, wie auch immer, ein Event organisiert, wo unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen tatsächlich zusammenkommen. Oder wenn jemand aktiv Wahlkampf für eine Partei macht. Oder wenn jemand eine neue Partei gründet.
Eine demokratische Partei.
Ja, ja. Davon gehe ich jetzt mal aus, wenn ich das sage. Aber selbst das andere, finde ich, kann man fast noch zulassen. Ne? Also nicht Also auch wenn wir über Demokratie-Innovation reden, ich bin überhaupt kein Freund von Volksentscheiden und glaube, dass das eher schädlich ist für unser demokratisches Zusammenleben. Gleichzeitig ist das aktiv demokratisches Handeln, was ich erstmal begrüße, weil das innerhalb unseres Ordnungsrahmens liegt. Und Leute sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Demokratie machen. Das ist erstmal prima.
Ilan, wenn du das so beschreibst, dann hast du bestimmte Bilder vor Augen. Das sehen wir, die wir dich jetzt sehen, auch an. Ich würde gerne mal ein bisschen genauer reingucken und dich nach einem ganz konkreten Moment in letzter Zeit fragen, wo du dich selbst wohlgefühlt hast, in deiner Rolle demokratisch zu agieren. Also gerade zu merken, jetzt passiert was, jetzt leben wir gerade Demokratie, jetzt fühle ich mich so, wie du es gerade beschreibst, wie du es insgesamt gerne hättest. Was für ein Moment war das? Was ist da passiert?
Ich würde zuerst mal widersprechen, weil ich Demokratie und Politik als inhärent unschön oder nicht als Wohlfühlsphäre begreife. Das ist für mich der private Raum. Also ich liebe es, mich mit Menschen zu umgeben, die meiner Meinung sind, die klug sind, die sozioökonomisch aus einem ähnlichen Hintergrund kommen. Da fühle ich mich sehr wohl, das finde ich prima. Richtig, die Demokratiearbeit und das Auseinandersetzen mit wirklich anderen Meinungen oder Menschen, die gar keine Lust haben auf den Diskurs, empfinde ich eher als unschön, aber als umso notwendiger. Also genau diese Idee davon, dass Demokratie ja was Einladendes sein müsste, worauf wir alle Lust haben, die halte ich für höchst gefährlich. Und ich mag das gerne noch einen Schritt konkretisieren. Wir machen jetzt den ersten Wahlkreisrat mit Es geht los. Also wo wir eine Gruppe von Menschen aus einem Wahlkreis auslosen, die dann ihren direkt gewählten Bundestagsabgeordneten zu einem Thema beraten. Wie zum Beispiel Mobilität, individuelle Bedürfnisse und soziale Gerechtigkeit. Ist ja ein Spannungsfeld, das einfach da ist. Und wir nehmen ein Losverfahren mit Es geht los, wo wir die Leute per Brief einladen, aber wenn sie absagen oder nicht antworten, wir sie noch an ihrer Haustür interviewen und fragen, woran liegt das eigentlich? Und das haben wir jetzt auch letzten Samstag gemacht. Das sind nicht nur schöne Erlebnisse. Also da erlebt man teils ein Patriarchat, wo der dann der Frau sagt, ob sie da hingehen darf oder nicht und ob das alles Verarsche ist oder nicht, wo man sich danach schüttelt. Und das ist kein Wohlfühl, keine Wohlfühlsphäre. Aber ich glaube, das wäre die Arbeit, die zu machen ist.
Okay, das ist keine Wohlfühlsphäre. Trotzdem frage ich nochmal, wann blitzen bei dir die Augen auf? Also wann, es muss ja nicht, also ne, das hat nicht immer was mit Wohlfühlen zu tun, aber vielleicht mit totaler Zufriedenheit oder wann bist du beglückt, dass du merkst, ja, jetzt sind wir einen Schritt vorangekommen. Also so einen Moment, den beschreib mal.
Ja, was ich genieße, ist, wenn die Widersprüche zusammenkommen und die Ambivalenz in den eigenen Meinungen und in der eigenen Sichtweise passiert. Ich war neulich in Werder, die haben einen gelosten Rat zur Frage, wie es mit dem Baumblütenfest weitergehen soll. Das ist einer der großen Volksfeste Deutschlands. Einmal mit einem offenen Format und ein, zwei Mal mit losbasierten Gruppen gemacht, wo dann die sozialliberale Frau irgendwie einen Vorschlag macht und der doch latent rechts angehauchte mittelalte weiße Herr, den ich schon ins rechte Lager verortet hätte anhand von vorherigen Aussagen, aufgrund von konkreten Vorschlägen, wie es mit diesem Fest weitergeht, dann doch zusammenkommen. Und das sind Momente, wo ich denke, so ja, und mehr braucht es nicht. Demokratie ist nicht, dass wir alle einer Meinung sind oder dass wir unsere Weltansichten streiten, sondern dass wir erstmal, zumindest in dem Moment, wo es konkret passiert, Diversität aushalten und uns und zusammen konkret Probleme lösen.
Warum ist das so wichtig und schön für dich? Also ich denke tatsächlich jetzt sofort wieder an das Klassenzimmer. Also hat es auch mit diesem persönlichen, also du könntest jetzt sagen, ja, das ist deswegen so wichtig, weil das für mich Demokratie ist. Aber warum ist dieser Moment für dich persönlich so wichtig?
Ich glaube, weil das ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit vermittelt. Also weil das einen Rahmen bietet, in dem Menschen nicht überfahren werden, auch anhand von Meinungen oder Lebensentwürfen. Ich finde diese Idee von Frieden, wie wir sie zumindest in Westeuropa vor Ort in den letzten 70 Jahren haben, vor allen Dingen als weiße Mittelschichtsboys, die finde ich einfach schon sehr wertvoll und ich fände es irgendwie schade, die zu verlieren. Also es ist latent tatsächlich auch angstgetrieben und ich unterscheide nach wie vor sehr stark zwischen politisch und privat. Also ich habe nach wie vor im Politischen gar nicht so den Anspruch, dass das meine Lebenserfüllung wird, sondern ich sehe das eher als Mittel dafür, dass wir ein Leben leben können.
Ilan, du kennst ja vielleicht unsere Tradition, dass wir eine Frage aus der vorhergehenden Folge an den jetzigen Gast mitbringen und stellen. Und die folgende Frage ist aus unserer letzten Folge. Man sagt ja, dass in Krisen auch immer wieder neue Chancen bestehen. Und jetzt sind wir gerade mitten in der sogenannten zweiten Welle, ja, die vielleicht noch größer ist als die erste Welle der Corona-Pandemie. Was sind denn deiner Meinung nach diese Chancen jetzt gerade und wie können wir sie zur Entfaltung bringen?
Ja, ich halte diesen Frame für sehr gefährlich, um ehrlich zu sein.
Welchen Frame genau?
Dieses Corona-Krisen als Chancen. Oftmals sind es latent wohlsituierte Menschen, die das so wahrnehmen und die dann hoffen, dass irgendwer anders irgendwas macht. Und das ist im abstrakten Level ist das immer ganz schön, aber ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, die machen was und es gibt Menschen, die machen nichts. Und durch Corona ist es eher so, dass faschistische Züge, dass unsere Sicherheitsinfrastruktur in Deutschland mit Polizei, Verfassungsschutz etc. offener sich zu rechten Zügen bekennt, beziehungsweise die Auswüchse, die da sind, immer weiter wachsen. Und ich sehe eher im Gegenteil, dass das dieses, okay, wir haben jetzt Chancen, dass es eine Coping-Strategie ist, um sich nicht vollkommen runterziehen lassen von der Situation. Wenn ich habe das neulich überflogen, am Wochenende, Freitag irgendwie so, dass von den Wirtschaftsrettungspaketen vor allen Dingen die Oberschicht profitiert finanziell. Also ich weiß nicht, welche Chancen das sein sollen und ich weiß nicht, wer sich dafür einsetzt.
Mir fällt sofort, wirklich jetzt auch nach diesem Wochenende, natürlich der Gedanke ein, an den ich mich jetzt in den letzten Monaten geklammert habe. Wenn Corona was Gutes haben sollte, dann vielleicht den Ausgang der US-Wahl zu beeinflussen. Das war so mein Gedanke, okay, das könnte eine Chance sein und es sieht momentan so aus, als ob das vielleicht etwas, ich meine, klar, Trump hat auch über 70 Millionen Voters bekommen, aber eben 4 bis 5 Millionen mehr hat dann doch der andere Kandidat bekommen und vielleicht auch da die Chance nochmal zu gucken, sich in Krisen, ne, zeigt sich ja auch, wer ist handlungsfähig und wer ist nicht handlungsfähig.
Also historisch ist es so, dass im Chaos tendenziell eher Faschisten gewinnen. Das ist so und nur weil jetzt eine Wahl gewonnen ist, halte ich das als nicht ausreichend, um zu sagen, wie gut, sondern ich empfinde das eher als Distraction, als Störung, als Ablenkung, wo sich dann wieder die von mir oft bemühte Mittelschicht zurückziehen kann und sagen kann, ist ja nochmal gut gegangen, genauso wie Macron versus Le Pen, dass die EVP aber auf Europaebene immer noch mit Orban in einer Fraktion ist, das interessiert halt keinen. Dass Explosionsmittel, Waffen, Munition etc. in Deutschland von unseren Sicherheitskräften in rechten Netzwerken auftauchen, das interessiert halt keinen. Also wenn es eine Chance gibt, dass Corona irgendetwas Positives beeinflusst, ist, dass Menschen neuen Zugang zu individueller Verantwortung finden, weil diese Planbarkeit, die Sicherheit wegfällt und man einen Ticken auf sich zurückgeworfen ist. Aber bei den wenigen oder gegenüber allen wenigen, bei denen das positiv zutreffen mag, gibt es mindestens genauso viele, ich schätze, um ein Vielfaches mehr Menschen, die unter dieser individuellen Verantwortung und Druck im Zweifel eher einknicken als handlungsfähig werden.
Das heißt, du siehst gerade eher die Chance zur weiteren Schere, zur weiteren Krise, zu einer Entwicklung, die eigentlich das, was schon die letzten Jahre und Jahrzehnte uns begleitet hat, eigentlich jetzt offener zutage tritt und noch vehementer ausbricht sozusagen?
Ich mag diese Debatte um die Analyse nicht so sehr.
Ja, warum nicht?
Weil es darum nicht geht. Am Ende, Arendt wurde gefragt, warum sie in den Widerstand gegangen ist. Und da hat sie nicht gesagt, weil die Weltlage so schlimm ist, sondern sie hat sehr kurz gefasst mit, ich wollte wenigstens irgendwas getan haben. Und darum geht's. Und wie die Weltlage ist, ist nicht so relevant, sondern kommt man individuell zu dem Punkt, dass man sagt, ich will irgendwas, wo ich glaube, dass es wirksam ist, also nicht so Feel-Good-Activism, Pulse of Europe, wo man dann irgendwie einmal in der Woche eine Europafahne am Platz schwingt. Es ist ja nicht alles gut gewesen vor Corona. Und mit unserer Presse und Medien ist auch nicht alles perfekt. In unserer Demokratie ist nicht alles perfekt. Das ist aber alles kein Drama. Sondern die einzige Frage ist, welche Verantwortung nehme ich persönlich in dieser Situation, unabhängig von der Analyse? Darum geht's.
Ilan, was steht jetzt eigentlich an?
Das weiß ich nicht. Allgemeingültig. Mein Aufruf, der ist aber nicht jetzt besonders im Gegensatz zu sonst, ist, bin ich aufrichtig zu mir selber? Also, wenn ich auf die Weltlage gucke und wenn ich mein Wertesystem angucke, tue ich das mit all meinen Fehlern, mit all meinem Genuss vom hedonistischen Leben und vom guten Leben, was in meiner Macht lebt? Oder werde ich meinen Ansprüchen einer Gesellschaft zuzutragen nicht gerecht? Und diese Frage muss ich einfach oder sollte sich jeder stellen. Ich glaube, dann wäre die Gesellschaft eine bessere. Und vielleicht sollten wir uns auch gegenseitig viel mehr in die Pflicht nehmen und reflektieren. Also ich schätze Kessel Smith super für diese positive Haltung. Und manchmal denke ich mir, wir müssen schon noch mal genauer hingucken, was eigentlich wirklich welche Wirkung hat. Oder gucken wir besonders dahin, wo es uns wirklich gut danach geht. Und das kann sich schon ausschließen.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen zu der Frage, die du dir stellst. Bin ich aufrichtig mit mir jetzt im Moment? Mich würde deine Antwort interessieren im Sinne von, gar nicht, ob du aufrichtig bist oder nicht, sondern was du bei dieser Forschungsfrage, die es ja irgendwie ist, festgestellt hast. Also musstest du dich von Wahrheiten, die dich begleitet haben dein Leben lang, trennen? Hast du von etwas Abschied genommen? Gab es etwas, wo du gesagt hast, das ist jetzt alt, das muss sterben, es kommt gerade was Neues? Also gab es da etwas, um diese Aufrichtigkeit beizubehalten?
Ja, ein Punkt sehr spezifisch ist die Idee von Fehlbarkeit, die ich lange nicht akzeptieren wollte und die ich jetzt immer mehr in mein Leben lasse. Aber in dem Wissen von Fehlbarkeit heißt ja gleichzeitig zu wissen, wie es richtig wäre, ne? Das ist ja das Spannende. Fehlbarkeit ist nicht eine Willkür, aber zu sagen, ich probiere es so gut, wie ich es kann und ich weiß, ich werde in einigen Momenten einfach scheitern in der Natur der Sache und es gibt nicht sowas wie so ein Puritanismus. Also man muss nicht immer überall zu jeder Zeit richtig sein und richtig handeln, sondern diese Idee von, dass es einem individuell im Leben gut gehen darf, die halte ich schon nicht für falsch. Und dieses Spannungsfeld auszuhalten, das ist, glaube ich, was ich gelernt habe. Oder was ich lerne.
Mach mal ein Beispiel. Jetzt möchte ich natürlich ein Beispiel hören. Wann hast du diese Fehlbarkeit gespürt? Oder wo hast du diese Spannung, diese vielleicht auch unangenehme Spannung ausgehalten und gemerkt, wenn ich das tue, dann bleibe ich aufrichtig? So verstehe ich dich.
Naja, als ein Beispiel, es gibt wenig gesellschaftliche Projekte, die ich wirklich schätze. Aber eins ist diese ganze Bewegung um Stiftung Verantwortungseigentum. Und mit Leuten, die das bauen, habe ich mich mal wirklich gestritten den Abend, weil ich gesagt habe, es kann nicht wahr sein, dass ihr euch nicht für die Demokratie einsetzt, direkt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ihr versteht die Weltlage einigermaßen, so wie ich sie einigermaßen verstehe. Wie kann es sein, dass ihr da nicht handelt und dass ihr Demokratie als was nicht so Fundamentales ansieht wie ich? Und eine Form der Fehlbarkeit von mir selber ist diese wahrscheinlich Überzeugung, dass alle sich jederzeit, die das verstanden haben, für die Demokratie einsetzen und dass es okay ist, sich nicht für alle Themen immer einsetzen zu müssen. So, weil es ja sowieso nicht geht. Zum einen habe ich sie nicht auf dem Schirm, zum anderen habe ich nicht die persönliche Erfahrung. Zum dritten, wir brauchen auch ein bisschen gutes Leben, wenn wir uns die ganze Zeit bewusst machen, dass unsere Kleidung von Kinderhänden genäht ist mit Chemikalien, die Krebs verursachen, dann wird es halt schnell düster. Und damit ist auch keinem geholfen. Also das ist schon so eine Sache, wo ich das denke. Und das andere ist auch so eine Selbstgerechtigkeit, ne? Also ich sage zwar persönlich, ich brauche nicht so krass viel Geld, aber was ich nicht meine mit nicht so krass viel Geld, ist immer noch ein Vielfaches von dem Durchschnittseinkommen in Deutschland. Ich glaube, das trifft auf 99% unserer Beraterkollegen zu.
Ilan, wenn dich jemand fragen würde, das klingt total stark, überzeugend, ich habe bisher ganz anders gelebt und ich würde jetzt gern mehr in die Richtung leben, die du gerade so skizziert hast. Was wären so drei ganz konkrete Handlungsanweisungen, wenn ich dann morgens nach dem Weckerklingeln aufstehe und dann durch den Tag gehe? Was könnten so drei Dinge sein, die ich vielleicht jeden Tag, vielleicht aber auch nur ein, zweimal die Woche mache, die unbedingt deiner Meinung nach dazugehören?
Das würde ich vielleicht eher abends machen, aber ich frage, also wirklich diese Frage der Aufrichtigkeit, trage ich mit meinen Sachen, die ich mache, mit meiner Arbeit zu einer Gesellschaft bei, kreiere ich eigentlich eine Zukunft, die ich mir wünsche, oder co-kreiere ich eine Zukunft, die ich mir nicht so wünsche? Und das andere wäre auf jeden Fall, weil das ist mir tatsächlich wichtig, ich glaube nicht so sehr an sowas wie Flüge vermeiden und Müll trennen. Das ist ganz nett, das kann man machen, dann fühlt man sich gut. Aber die Frage ist schon, also wieder, what does change for the average person the day after? Wo kriegen wir systemischen Wandel hin? Wo kriegen wir Strukturen hin, die ein friedlicheres Miteinanderleben ermöglichen? Und die Frage kann man sich selber stellen. Also ganz konkret, reicht mir das, wenn Menschen im Unternehmen besser miteinander arbeiten? Und reicht mir das? Oder bin ich der Meinung, dass, wenn ich mich tatsächlich als Demokrat empfinde, muss ich vielleicht nicht noch andere Räume öffnen, wenn ich mir angucke, wie privilegiert und mit welchen Ressourcen ich hier sitze? Und dann kann jeder für sich selber sagen, nein, und dann akzeptiere ich das und ja. Aber lass uns vielleicht Diskussionen schaffen, wo wir zusammen drauf gucken, ist das so? Oder bin ich selbstgerecht? Und es ist auch prima, selbstgerecht zu sein. Ne? Also diese Fehlbarkeit darf auch da liegen. Nur was ich nicht mag, also wenn ich pessimistische Tage habe, glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft mit 5-10% Demokraten leben. Der Rest möchte seine Ruhe.
Das heißt, Menschen, die ihre Ruhe haben möchten, sind nicht unbedingt demokratisch.
Der Umkehrschluss zählt wie bei fast jeder Aussage nicht. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Demokratie ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich äußere, ich bin Demokrat, dann lass uns mal hingucken, woran ich das sehen kann. Oder nicht ich, sondern woran man das sehen könnte.
Jetzt würde ich gerne nochmal doch auf die gelosten Bürgerräte kommen, weil das ja was sehr Konkretes ist. Und irgendwie stört es mich doch die ganze Zeit, obwohl ich dir wahrscheinlich auch irgendwo genauso sehe wie du, dieser Satz, Demokratie ist anstrengend und das macht keinen Spaß, das ist unschön. Ich habe die Bürgerräte, für die du so stehst, immer so verstanden, dass das auch ein Modell ist, wo Demokratie plötzlich Spaß machen kann. Denn ich meine, wir müssen doch auch versuchen, Demokratie so zu gestalten, dass sie attraktiv wird, dass man da Lust zu hat, dass man sich nicht hinprügeln muss, dass es nicht nur Verzicht oder Nerverei oder sonst was bedeutet. Was an so einem gelosten Bürgerrat könnte für dich diese Attraktivität darstellen? Also du hast schon eine Sache gesagt, weil du magst es, wenn wirklich alle Positionen auf dem Tisch sind, wenn die Leute sich wirklich zoffen, wenn da sehr unterschiedliche Meinungen konstruktiv in Dialog kommen. Reicht das? Was ist das, was dann als Lösung im Raum steht?
Spaß ist für mich vielleicht einfach das falsche Wort. Ich glaube, dass diese Bürgerräte und die Erfahrung sehr, sehr wertvoll ist. Aber es ist eben nicht
attraktiv.
Genau. Also ich glaube, dass das sehr, sehr attraktiv ist. Aber die Arbeit, um zu Bürgerräten zu kommen und die Menschen dahin zu kriegen, die macht nicht so viel Freude. Ich glaube, dass auf den Bürgerräten selbst, und du sagtest jetzt gerade zoffen, ja, ich bin für einen guten Konflikt, aber ich bin eben für einen guten Konflikt. Und das ist was, was wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr wenig kennen.
Das heißt?
Also die meisten Menschen halten das für progressiv, wenn wir eine quotierte RednerInnenliste haben. Das ist aber keine Form des Konflikts.
Das heißt, der Bürgerrat, ein guter Bürgerrat macht genau das für dich aus. Wieder lernen, miteinander in Kontakt auch zu kommen, durch Reibung, durch Spannung aushalten, durch guten Konflikt.
Und ich glaube, dass das geht, also diese Spannung und den Konflikt aushalten, ohne persönlich angegriffen zu sein. Also oft wird irgendwie gesagt, ja, aber wir können die Konflikte nicht miteinander ausfechten. Das hat mir eine befreundete Journalistin neulich gesagt, weil es geht ja auch um die psychologische Gesundheit von den Leuten, die vielleicht direkt betroffen sind von sowas. Und ich glaube, erst wenn wir in diese Konflikte reingehen gesellschaftlich, schaffen wir eine Grundlage, wie wir das psychologisch wieder aushalten können. Und wenn das gut moderierte Prozesse sind, nicht inhaltlich, sondern tatsächlich prozessual moderierte Prozesse, dann geht das auch. Und dann halte ich das für eine sehr bereichernde Erfahrung, nach der man vielleicht zuerst in erster Linie erschöpft und nachdenklich ist.
Da sprichst du jetzt vor allem von der Wirkung derer, die teilnehmen an einem solchen Bürgerrat. Was hat für dich, weil du eben auch eben von der systemischen, von der Struktur, die sich ändern müsste, gesprochen hast, was ändert sich für dich durch einen Bürgerrat, durch einen gelosten Bürgerrat in unserem demokratischen System? Welche Chance siehst du darin? Im Moment übrigens, ne? Also jetzt gerade in der aktuellen Situation.
Also die Frage ist natürlich, wie das konkret institutionalisiert wird, also was mit den Ergebnissen passiert, wer wie Rechenschaft pflegt. Jetzt beim Anfang auf Bundesebene ist mein Ziel, und das ist, was ich vorhin meinte, dass Leute, die daran teilnehmen, wieder mit Meinungen und mit Menschen in Kontakt kommen, die nicht ihrer homogenen Alltagsblase entsprechen und damit ein Verständnis geschärft wird gegenüber politischen Prozessen, bei denen die teilnehmen, Diskussionskultur erlernt wird und zum anderen, das ist eine Hoffnung, dass dieser Fokus von Macht, der systemisch in Politik inhärent ist, durch das Losverfahren, das nicht wieder gewählt werden müssen, der Teilnehmenden ein Ticken mehr in den Hintergrund rückt.
Ilan, so als letzte Frage vielleicht vor der Schlussrunde. Wie schaffst du es für dich persönlich, die Konflikte auszuhalten? Ne? Du hast ja schon beschrieben, das ist natürlich auch immer wieder das Gegenteil von Kokon oder von Comfort Zone ist, sich halt mit Andersdenkenden und Andersagierenden auseinanderzusetzen und denen zu begegnen. Und wie schaffst du es, da eben nicht in dein Häuschen, zumindest eben nicht permanent zurückzukriechen, sondern zu sagen, okay, ich gehe in den Konflikt, ich denke, das ist wichtig und ich kann das für mich irgendwie aushalten. Wie schaffst du das?
Ja, das eine ist Musik, wie wir vorhin gesagt hatten. Ja, das andere ist einfach, und warum auch immer ich das habe, ist einfach dieses Verantwortungsethik-Denken. Ne? Also immer wieder sich klarzumachen, wie verdammt privilegiert man ist, in diesem Land zu leben mit bester Bildung, mit guten Chancen, Wohlstand, naja, Wohlstand wahrscheinlich nicht, aber ein gutes Auskommen zu haben. Also sich das immer wieder bewusst machen. Ja, und das ist so, und es gibt auch Momente, in denen ich das nicht schaffe. Ne? Also es ist sehr, sehr fordernd, aber es gibt eine Überzeugung von Richtigkeit in dem, was ich tue. Und mit Richtigkeit meine ich nicht jetzt die Bürgerräte. Ne? Also wenn jemand ein alternatives Format hat, das Demokratie entwickelt und als Ausgangslage hat, dass erstmal die Gleichheit der Bevölkerung im Sinne hat, be my guest. So, ich bin der Erste, der offen ist, da anders weiter in Alternativen zu denken, in Parallelität. Aber ja, wenn ich mir die Frage stellen würde, ist, wie schaffe ich es nicht daran zu verzweifeln, dass es so wenig Menschen ähnlich sehen oder ähnlich gibt, die dann auch handeln. Und früher dachte ich wäre Optimist, aber eigentlich habe ich, wenn es gut läuft, nur Hoffnung. Oder was heißt nur Hoffnung? Ich habe statt Optimismus Hoffnung. Und zwar, obwohl es wahrscheinlich schief geht, lohnt es sich zu hoffen. Und der Mensch ist wahrscheinlich irgendwo zum Guten, oder was wir als gut veranlagt empfinden, zur Menschlichkeit veranlagt. Und diese Hoffnung ist nicht dafür da, dass wir uns dann ausruhen darauf, sondern dass wir tätig werden. Als ganz Mini-Exkurs noch, ich kriege sie nicht komplett perfekt zusammen, aber Kierkegaard hat im Anfang 19. Jahrhundert die Wildgansparabel geprägt, wo er beschrieb, dass man eigentlich das Dänemark, das Kopenhagen zu der Zeit mit einer Schar von Wildgänsen, die in einem Hof leben, vergleichen kann, die jeden Sonntag zur größten und besten sprechenden Wildgans gehen und sich dann anhören, wie eine Wildgans vor 2000 Jahren mal schön geflogen ist, um danach wieder in den Stall zu laufen und die Körner zu fressen, die dort liegen. Und obwohl dem vielleicht so sein mag, gibt es die Hoffnung, dass immer mal wieder Leute fliegen.
Tina, wenn du so auf unsere Folge schaust, was hast du gehört? Was liegt für dich oben auf?
Ja, da ich merke, ich bin in einer nachdenklichen Stimmung. Also da hallt vieles nach. Und es sind so ein paar Stichworte, ein paar Gedanken, die da vor allem nachhallen. Tatsächlich hat mich berührt, was du gesagt hast, Ilan, so diese Punkte, was für dich jetzt eigentlich ansteht, da hast du vor allem auf dich rekurriert, dass du aufrichtig sein möchtest, dass du die Fehlbarkeit üben möchtest, klingt ein bisschen komisch, aber dass du an der Fehlbarkeit dran bist, die zuzulassen und Selbstgerechtigkeit aufspüren willst, wo sie irgendwie fehl am Platz ist. Und das sind so Motoren, die mich berühren, weil die ganz viel, glaube ich, von dem zeigen, was in diesem Gespräch da war, dass es vor allem um die eigene Verantwortung geht für dich und dass wir, wenn wir irgendwie in die Welt gucken und jetzt sagen, ach, ein Glück, wie die US-Wahl ausgegangen ist, ist halt auch ist auch schöne Ablenkung, ne? So, puh, ist ja nochmal super gut gegangen und jetzt können wir uns irgendwie wieder unserem Feld widmen. Und ich glaube auch, dass sehr viel gerade passiert. Unser Gast vor dir hat gesagt, wir sind in einem Epochenwandel. Das ist für ihn ganz klar. Und wenn das so groß ist, dann können wir eben nicht sagen, ach, ist ja noch mal gut gegangen. Und diese Aufrichtigkeit, die halt bei mir sehr stark nach. Und auch der Grundschüler Ilan, der sich fragt, in welcher Legitimität spricht hier eigentlich wer zu wem? Das ist, finde ich, tatsächlich ein schönes Bild, was wir mitnehmen können in das, was wir so beobachten um uns rum und in den Macht- oder eben Legitimitätsstrukturen, in denen wir uns befinden. Das hallt bei mir gerade nach, ganz spontan gesagt. Roberto, wie ist es bei dir? Welche Bilder liegen oben auf?
Da habe ich insbesondere zwei. Das eine ist ein Satz, der mir in den Sinn kam, als ich Ilan zugehört habe, nämlich Integrität ist das, was du machst, wenn jemand guckt. Ja. Und das ist mit dieser inneren Verpflichtung für mich verbunden und mit dieser Anstrengung auch. Ich könnte es mir leichter machen, insbesondere dann, wenn jemand zuguckt. Ja, aber will ich das? Was will ich da kreieren und co-kreieren? Und das Zweite, das finde ich für mich persönlich ganz schön, nochmal auf Hip-Hop anders zu gucken. Mir ploppte da ein Lied auf, was ich vor ein paar Tagen gehört habe, von Samy Deluxe, Superheld, ist auch schon etwas älter, aber passt auch natürlich total. Das werde ich mir gleich nochmal zu Gemüte führen und dabei auch an Ilan denken. Ja, aber Ilan, das sind so unsere ersten Assoziationen, unsere Gemütszustände gerade zur Folge. Warst du in der gleichen Folge? Was liegt bei dir oben auf?
Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich als zu verbissen und zu hart wahrgenommen werde bei diesen Thematiken. Und ich glaube, diese Folge war ein nächster Schritt hin, die Stringenz im Denken und in der Sicht aufrecht zu erhalten, bei gleichzeitigem Spaß dabei in die Richtung zu gehen. Also das nicht mehr als Konflikt zu verstehen. Und ich war ein bisschen überrascht von den Musikfragen, aber fand sie auch sehr schön.
Und wenn du sagst, das ist so das, was du für dich mitnimmst, also so sozusagen als Aufruf, so verstehst, ne, dass du sagst, dringend im Denken behalten, aber gleichzeitig Spaß dabei haben. Wäre das ein Titel für diese Folge oder welchen Titel würdest du diesem Gespräch selbst geben, jetzt im Rückblick auf die letzten 45 Minuten?
Final könnte man dann bestimmt am Wording nochmal feilen, aber das wäre schon, also mit dem Titel könnte ich gut umgehen, vielleicht auch als richtungsweisend verstehen.
Formulier ihn nochmal selbst.
Da bräuchte ich jetzt, glaube ich, nochmal Zeit, weil es ist eben nicht der Spaß am stringenten Denken, sondern es ist ein Spaß an der Ambivalenz zwischen Lebensfreude und stringenten Denken.
Das ist ein Titel. Wow.
Ich notiere den mal so.
Ich bin gespannt, wie er final wird.
Und jetzt haben wir natürlich noch eine sehr wichtige Abschlussfrage, nämlich auch da, wenn du diese Folge Revue passieren lässt, welche Frage möchtest du gern unserem nächsten Gast stellen, wer auch immer das ist?
Woran kann ich von außen sehen, dass du Demokrat bist?
Ilan, wir danken dir sehr für dieses Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke.
Gibt Stoff zum Denken und wir freuen uns sehr, dass du dabei gewesen bist.
Herzlichen Dank.